Wir wollen weiterfahren. Wir haben das letzte Mal sind wir mit dem Mose, mit dem Volk Israel, unten am Berg Sinai gekommen und haben die ersten 6 Verse vom 2. Mose 19 noch miteinander angeschaut, den Bundesantrag, wo Gott dort das Volk richtet. Und jetzt wollen wir zuerst dann ein paar Voraussetzungen, ein paar Gedanken im 19. Kapitel, aber noch kurz. Und dann möchte ich zu den ersten 2 Geboten, wobei der Schwerpunkt ganz klar vom ersten Gebot ist, den wir heute miteinander anschauen wollen. Wenn wir die Zeit anschauen, ist es auch immer wieder interessant, die ersten 12 Kapitel der Bibel beinhalten ungefähr 2000 Jahre. Und jetzt vom 2. Mose 19 bis zum 4. Mose 10 sind 11 Monate und ein paar Tage. Also da sieht man immer wieder, wie Gott unterschiedlich viel in eine Zeitepoche eingepackt hat oder ein bisschen weniger, für uns ein bisschen mehr Geschichte oder ein bisschen mehr, weniger oder ein bisschen mehr Information und ein bisschen weniger. Und da geht es jetzt darum, wie wir es im Lied gesungen haben, vorher einmal Friedefürst und Wunderrat. Er hat unter seinem Volk wollen leben, er hat sein Volk wollen brauchen, dass sie ein Königreich von Priestern sind. Und darum gibt er ihnen die Rahmenbedingungen, die wir dann miteinander anschauen. Die 10 Gebote, wo er einfach seine Grundlagen festlegt, wenn er sich das vorstellt. Wir lesen die jetzt miteinander aus dem 2. Mose 19, ab dem Vers 6. Ich nehme den Vers 6 einfach nochmal wegen dem Übergang, bis und mit Vers 12 und dann aus dem 2. Mose 20 noch die ersten 6 Vers. 2. Mose 19, ab Vers 6. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israels reden sollst. Darauf ging Mose hin, rief die Ältesten des Volks zusammen und legte ihnen all diese Worte vor, die ihm der Herr geboten hatte. Da antwortete das ganze Volk gemeinsam und sagte, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und Mose brachte dem Herrn die Worte des Volks zurück. Da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich werde im Dunkel des Gewölks zu dir kommen, damit es das Volk hört, wenn ich mit dir rede und auch dir ewig glaubt. Und Mose teilte dem Herrn die Worte des Volks mit. Und der Herr sprach zu Mose, geh zum Volk und heilige sie heute und morgen. Und sie sollen ihre Kleider waschen, damit sie für den dritten Tag bereit sind. Denn am dritten Tag wird der Herr vor den Augen des ganzen Volks auf den Berg Sinai herabsteigen. Darum ziehe eine Grenze rings um das Volk und sage, hütet euch auf den Berg zu steigen oder auch nur an sein Ende zu berühren. Jeder, der den Berg berührt, muss getötet werden. Und dann im 20. Kapitel, die erste Vers, und der Herr redete all diese Worte und sprach, ich bin der Herr, der Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt hat. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst kein Götterbild machen und keinerlei Anbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf Erden oder was im Wasser unter der Erde ist. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen, der aber Gnade erweist an Tausenden von Generationen von denen, die mich lieb haben und meine Gebote halten. Wenn wir zum 19. Kapitel dort die Gedanken einmal anschauen, Gott hat ja Mose und dadurch dem Volk auch sagen, was er ihnen gemacht hat, was sie ihm alles zu verdanken haben. Gewaltige Aussagen. Und dann der letzte Vers ist gewesen, und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Und dann ist der Mose gekommen, hat die Verantwortlichen versammelt, hat ihnen das mitteilt. Und dann ist die wunderbare Antwort, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und da sind wir bei einem Prinzip, das bis heute eigentlich gleich geblieben ist. Wir sind oft sehr grosszügig in unseren Versprechungen, auch gegenüber Gott, aber spärlich nachher, wenn es um den Gehorsam geht oder ums Einlösen. Und leider ist das beim Volk da ganz stark so vorgekommen. Also im Moment haben sie etwas versprochen, was sie eigentlich gar nicht können halten konnten, was sie ganz massiv eingeholt hat. Jetzt, ich möchte in dieser Vorbereitung, habe ich mir vier kurze Punkte herausgeschrieben. Das erste ist die Schranke vom verbindlichen Gehorsam, wo Gott da am Volk auferlegt. Zuerst sagt er im Vers 10 die Reinigung, nachher im Vers 12 die Abgrenzung und im Vers 15 die Enthaltung. Und was will Gott mit dem, dass das am Volk so muss weitergegeben werden? Geht es nicht darum, das Volk bezeugt, wir gehören mit Leib und Leben Gott. Wir sind seine Diener. Die Reinigung symbolisch von aussen, auch für die innere Reinigung, die Abgrenzung, es wird ein Zaun gezogen gegenüber der Welt, gegenüber Gott, dass die Distanz eingehalten wird und dann auch das Enthalten, wo der Mensch auf etwas verzichtet, wo ihm eigentlich von Gott gegeben ist, wo ihm zusteht, einfach für die Zeit von Gott befristet, zum sagen, Gott, du bist bei mir an erster Stelle. Dann der zweite Gedanke diesbezüglich ist der Berg von der Geoffenbarten oder von Gottes Offenbarung. Gott tut definieren und sagen, wo, wie und wann, dass er einem Menschen begegnen will. Später war sie in der Stiftshütte, später im Tempel und immer wieder hat Gott die Initiative ergriffen und gesagt, wo. Und da ist die Begegnung, die Gott auf dem Berg oben macht und nur der Mose und nachher noch der Aaron Zutritt hat. Leider ist der Zaun, der gezogen worden ist, und der ist in dem Kapitel 19, ist der dreimal erwähnt, dass keiner die Grenze überschritten darf und schon mit dem Tod wird bestraft. Die Grenze wird heute noch und noch überschritten in jeder Beziehung. Ich will nur ein Stichwort in den Raum sagen und dann weiss jedes Bescheid, das Okkulte. Dort versucht der Mensch immer wieder in die Dimensionen einzudringen, um mehr von Gott zu sehen oder zu hören oder zu überkommen, weder dass er uns in seinem Wort gibt. Und das Ende, wenn er nicht Buss tut, ist auch dort der Tod. Der dritte Gedanke, den ich hier kurz voranschicken will, ist der Knecht vom göttlichen Vertrauen. Gott braucht das 19. Kapitel mitunter auch dafür, um den Mose nochmal zu beglaubigen vor dem Volk. Jetzt passiert das aber nicht so, dass der Mose in einem bequemen Stühle hockt und alles andere Gott macht. Wenn ich mir das vorstelle, muss ich sagen, der Mose ist konditionell viel besser zu weg gewesen, als dass ich das bin. Egal wie hoch das der Berg jetzt ist, ob er da eine Höhendifferenz von 500 oder von 1000 Metern müssen überwinden, im 19. Kapitel ist er dreimal hoch und wieder runter und im 20. ist er wieder oben. Also hat er den Berg viermal gemacht, die Höhe. Einfach, dass wir uns das auch vor Augen haben. Gott hat seinen Diener gefordert. Er hat von ihm etwas erwartet, er hat ihn gebraucht, er hat ihn wieder hochgerufen und dann hat er ihn wieder runtergeschickt. Einmal sagt der Mose noch, sie wissen, sie haben es gesagt, aber weil Gott weiter sieht, wieder der Mose, hat er gesagt, du musst ihm es nochmal sagen und musst ihm es halt nochmal sagen. Und ist nicht das Prinzip, das bis heute so geblieben ist. Alles, was nicht mehr gelehrt wird, geht verloren. Auch in der Familie. Kindererziehung ist 100-mal das gleiche Sagen. Wenn ich bei der Eingangstür vom Haustür zu habe im Winter, den ganzen Sommer, hat sie von mir aus können offen sein, sind Nachbarkinder und alles mögliche, Krete und Pläte ein und raus, auch bei uns aufs WC, das hat mir keine Rolle gespielt. Und im Winter hat die Tür müssen zu sein. Da hat uns einmal ein Lehrer gesagt, früher in der Gewerbeschule, ihr müsst nicht alles dreimal sagen, tut euch überlegen, ob ihr mechanisch etwas könnt ändern und dann macht es selber. Ich hätte dort einen Türschliester hermachen können und dann wäre die Tür automatisch immer zugeschnappt. Aber ich wollte das nicht, sondern das war bei mir etwas von der Erziehung. Dass die Kinder einfach checken, das wissen, im Winter will ich die Tür zu, im Sommer ist es mir gleich. Und da bei Mose ist es ganz ähnlich. Und von dem her gesehen, ist er auf den Berg immer wieder. Und dann steht, dass auch die Priester nicht haben dürfen hochgehen. Da einfach ein kurzer Einschub, eine Frage. Das Priestertum vom Stamm Levi ist ja da gar noch nicht gewesen. Wen meint er denn da mit Priester Gott, wenn er sagt, das gilt auch für Priester, die sind beim Volk? Alle erstgeborenen Söhne von einer Familie haben das Priester die Verantwortung übernommen vor Gott, bis nachher mit dem Priestergeschlecht gelöst worden ist. Und ich denke, auch das Prinzip ist manchmal heute gar nicht schlecht, wenn wenigstens eins aus der Familie die Verantwortung übernimmt, wenn man zusammenkommt und so weiter. Also da ist es so gewesen, obschon wir im Neuen Testament ja jetzt das allgemeine Priestertum haben. Jetzt ist da für mich ein gewaltiger Unterschied, wo Gott geschenkt hat in Jesus. Da haben die Priester nicht in die Gegenwart Gottes dürfen. Sie haben nicht einmal am Berg ane dürfen bei Todesstrafe. Wie sieht es im Neuen Testament aus mit dem allgemeinen Priestertum? Da sind wir gefordert sogar ins Heiligtum, in die Gegenwart Gottes hineingehen. Und wer das macht, kann in der Offenbarung 11 nachlesen, was mit denen passiert. Den Vorhof übergibt den Heiden. Also wenn die Priester im Vorhof sind und den Dienst nicht wahrnehmen, werden sie dann den Heiden übergeben. Also wir haben den Auftrag und das Vorrecht. Wir dürfen jederzeit Tag und Nacht in die Gegenwart Gottes gehen als Priester. Das Volk, Geschwister, Mitmenschen vor Gott zu vertreten und dann aber auch den Willen Gottes ihnen wieder kundtun. Und der letzte Punkt noch ist Gottes Erscheinung, die wir haben auf dem Berg oben, wo er kommt und er steht da mit Donner, Blitz und Posaunenschall und der ganze Berg hat zittert. Und wenn wir jetzt den Eindruck haben, das war ein Erdbeben, so sind wir falsch. Weil unten, wo das Volk gestanden ist, hat nur das Volk zittert, aber nicht der Boden. Und wenn wir den Eindruck haben, es sei ein Vulkan gewesen, der dort losgegangen ist, sind wir auch wieder falsch. Es war nichts so gewesen. Es war die Gegenwart Gottes gewesen, die immer wieder begleitet war vom Feuer. 2. Mose 3, wo er einem Mose begegnet ist. Und das da, tun ja die Rabbiner auch aufs alttestamentliche Pfingsten beziehen, weil es taggleich gewesen sein soll. Und an der Pfingsten im Neuen Testament, Apostelgeschichte 2, ist es auch wieder gekommen, wie mit Feuerzungen. Auch wieder ein Bild, das sich wiederholt im Alten Testament. Jetzt möchte ich aber eigentlich zum Eigentlichen kommen, und zwar zu diesen 10 Geboten, wobei ich eben auch vor allem das erste möchte in Erinnerung rufen, wo Gott dem Mose und damit dem Volk sagt, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und dann tut er es begründen beim 2. Gebot und sagt, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Und ich möchte heute die Eigenschaft mit euch ein bisschen anschauen von Gottes Eifersucht. Das ist etwas, wo man nicht gerade so viel darüber redet und darüber hört. Und bei uns ist ja die Eifersucht nicht beliebt. Und das ist richtig so. Also die Eifersucht ist verpönt, auch wenn Kinder untereinander eifersüchtig sind. Ich werde jetzt da zuerst mit 5 Punkten, der erste Punkt anfangen, was sagt die Bibel über die Eifersucht Gottes. Und da ist für mich interessant, dass sie nicht nur die Eifersucht Gottes bezeichnen als Charaktereigenschaft, sondern dass sie, und da habe ich jetzt den Elberfelder wieder, den ich vor mir habe, im 2. Mose 34, 14 sagt, dass Gottes Name Eifersucht heisse. Das heisst, einer von seinen 650 Namen, die er im Urtext hat, ist auch Eifersucht. Und jetzt denke ich, haben wir dann bald das Problem über, aber bevor wir zum Problem gehen, möchte ich noch kurz an Paulus erinnern, wo er im Zusammenhang mit dem Abendmahl auch etwas von Gottes Eifersucht tut, sagen, wo er sagt, 1. Korinther 10, 21, ihr könnt nicht zugleich den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der bösen Geister. Ihr könnt nicht zugleich am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der bösen Geister. Oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen? Sind wir stärker als er? Stellt er da die Frage in den Raum. Gottes Eifersucht ist ein vernichtendes Feuer. Wir können dieser nicht begegnen. Sind wir stärker als er? Fragt der Apostel Paulus. Und darum, wenn wir das Wesen vom göttlichen Eifer oder von der göttlichen Eifersucht im zweiten Gedanken ein bisschen anschauen, und da kommt uns zuerst die Frage in den Sinn, ja, kann das sein, dass das bei Gott eine Tugend ist und bei Gott ein Name ist und bei uns ist das verpönt oder verboten von der Bibel her, Eifersucht. Das beißt ja irgendwie einander, das passt doch nicht zusammen, was du jetzt heute Morgen da erzählst. Und da wollen wir einfach die Eifersucht auseinandernehmen. Wir sehen zwei Arten von Eifersucht. Und ich will zuerst auf die eingehen, die negativ ist, die, die wir kennen, wenn ich Neid habe, wenn ich am anderen etwas vergunne, wenn er etwas hat oder etwas kann, was ich nicht habe und nicht kann, und ich dann eifersüchtig werde auf ihn. So ist das ganz klar eine Sünde. Und die Bibel tut das verurteilen. Und weil er diesen Unterschied klar und krass machen will, tut wieder die Bibel im 1. Korinther 13, Vers 4 das auf den Punkt bringen und sagt dort, die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Also Eifer geht auch wieder nachher auf die Eifersucht raus, dass man etwas nachjagt oder etwas sucht, was mit der Ich-Bezogenheit, mit dem Sündhaften zu tun hat. Im Galater 5, 19 bis 21 ist die Eifersucht auf der gleichen Linie, wo Unzucht, Zauberei und Götzendienst geschrieben ist. Und wie kann man denn jetzt die Eifersucht positiv anschauen? Jetzt habe ich sie nur negativ beleuchtet. Und jetzt reden wir da von Gott, der ein eifersüchtiger Gott ist. Und jetzt möchte ich vor allem mal die ansprechen, die einen Ehepartner haben. Mann oder Frau geheiratet oder verlobt. Und jetzt merkst du, dass auf einmal ein Rival deine Frau will. Und dann weckt das da innen etwas, wo eine natürliche Eifersucht wird. Jetzt fängst du für den Partner, für die Liebe an zu kämpfen. Und das ist gut, das ist Gott gewollt. Das lesen wir im 4. Mose 5, Sprüche 6 und andere Bibelstellen, wo uns das aufzeigen. Wobei der Kampf nicht mit dem Tod enden soll, das ist uns auch klar. Aber nicht, dass wir einfach die Arme verschränken und sagen, ja nur, wenn das jetzt so ist, dann soll das so sein. Was wollen wir jetzt da dazu sagen? Sondern, dass wir uns für das einsetzen. Dass wir dort wirklich die Liebe behalten wollen, dass das wieder stimmt. Und jetzt denke ich, ist die Brücke uns allen klar. Weil im Alten Testament, gerade im Hosea, tut Gott das Volk, sein Gottesvolk, als seine Frau bezeichnen. Er hat um sie geworben, er hat sie wieder geholt und so weiter. Das heisst, es ist eine Liebesbeziehung, wo Gott mit Recht eifersüchtig wird, wenn sie jetzt anderen Göttern nachhängt. Und darum fängt das erste Gebot, das Gesetz, fängt mit Emma, mit der Liebe Gottes. Und zeigt uns dort, dass er ein eifersüchtiger Gott ist. Also du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und dann die Aufzählung. Ist nicht ein wichtiger Punkt auch für uns, dass wir das beherzigen, dass wir das für uns nennt, dass, wenn wir das Ganze aus der Vogelperspektive anschauen, sehen wir, dass das wie ein roter Faden ist durch die ganze Bibel durch. Von Anfang an, Adam und Eva, bis zum Schluss in die Offenbarung, sehen wir immer wieder die Liebe Gottes. Bei den Sendschreiben an Ephesus, fängt er auch wieder mit der Liebe an. Er tut dort Mengen Punkte aufzählen, die positiv ist, und dann sagt er, aber ich habe wieder dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Die brütliche Liebe, dort ist etwas zwischen dir gekommen. Und darum wacht Gott mit Eifersucht über dem dort drüber, dass da nichts passieren kann oder nichts passieren sollte. Gottes Eifersucht um uns ist Ausdruck von seiner Liebe. Dass er uns nicht einfach laufen lässt. Der Herr Jesus, als er das erste Mal im öffentlichen Auftreten ungefähr mit 30 mit den Jüngern auf Jerusalem gezogen ist, im Johannes 2, ist er in den Tempel gegangen, ins Haus von seinem Vater. Und was sieht er dort? Dort sind Stiere angebunden, Schafe, Tauben sind drin, Geldwechsel sind drin, eine Räuberhöhle haben sie daraus gemacht. Warum war der Geldwechsler auch noch dort drin? Der hat das Geld gewechselt, dass wenn einer Tauben oder Schaf wollte kaufen und er hat nur Gold oder nur Grosses gehabt, haben sie beim Geldwechseln das Ganze können wechseln. Also ein Handel ist passiert. Der Herr Jesus dreht einen Strick, eine Geisel und jagt die raus und tut den Geldwechsler den Tisch umkippen und sagt, ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und dann ist interessant, kommen die Jünger und über sie steht geschrieben, dass sie an die Stelle im Psalm 69, Vers 10 erinnert worden sind, wo steht, der Eifer um dein Haus hat mich gefressen. Der Herr Jesus ist für das abgekommen, um das Reich von seinem Vater aufzubauen, um uns den Weg zurück zu Gott frei zu machen, durch sein stellvertretendes Opfer am Kreuz. Um sein Reich auch auf dieser Erde wieder aufzubauen, bei denen, die ihm nachfolgen. Und jetzt ist da eine Räuberhöhle daraus geworden. Und jetzt die Frage an jedes persönlich heute Morgen hier innen, liebe Brutzel, wo du mal einen Anfang gemacht hast mit dem Herrn Jesus, wo stehst du heute? Ist etwas zwischen dir gekommen, dass du einen Abgott hast, der dir vor dem Glauben steht, der dir vor Jesus steht? Das kann in manchen Bereichen hingehen. Beim einen ist es die Familie, beim anderen die Freizeit, das Haus, Geld, Gesundheit, x, was kann das sein, was zwischen dir kommt. Und auf einmal ist der Herr Jesus, Gott, vom ersten Platz verdrängen will. Und dann dürfen wir und müssen wir wissen, es ist ein eifersüchtiger Gott. Er wird auch um uns wird er kämpfen. Um dich und mich wird er kämpfen. Das heisst, es kann sein, dass in deinem Leben Sachen passieren, die er nicht als Suchtrute verstanden sein will, sondern als Liebe. Dass er aus Liebe dich einfach wieder näher zu sich heranziehen will. Dass er das Kind in den Dreck fallen lässt. Dass er erkennt, wo es steht, auf welchem Weg es ist. Wir wollen nicht zulassen, dass unser himmlischer Bräutigam das muss erleben, was wir als Ehe auch nicht erleben wollen. Dass uns, wir jetzt, wenn ich mich nehme, jemand die Frau nehmen würde. Oder einer Frau den Mann nehmen würde. Sondern, dass uns wirklich das Erste oder eben der Herr Jesus das Wertvollste, das Liebste ist. Ich denke, alle, die Kinder hatten, die haben das erlebt. Ich habe jetzt da nicht so ein Dreckbärli oder Bäbeli dabei. Aber das hat manchmal so ein Ding gegeben. Und wenn man das dem Kind genommen hat, das war ein und alles gewesen. Also uns, sie haben das zum Teil gehabt. Das eine hatte so ein Tierli gehabt, das war immer und überall dabei gewesen. Und wenn man das Tierli mit in die Ferien genommen hat, hat das fürs Kind gestimmt. Da hat man das Tierli können abends aufs Bett legen, das war sein Bett gewesen. Das Tierli anzuschauen, das hat bei mir nicht einen roten Räppler Wert gehabt. Das hat keinen Wert gehabt. Und gleich war mir das so wertvoll gewesen, dass ich es immer mitgenommen habe. Schauen, dass das dabei ist. Warum? Weil mein Kind das geliebt hat. Und jetzt hat es Leute da innen, die sind vielleicht sehr wertvoll, weil sie blitzgescheit und intelligent sind und weil sie begabt sind. Und andere sind sehr wertvoll, weil sie von jemandem tief geliebt sind. Und ich darf da innen heute Morgen jedem sagen, du bist bist du sehr wertvoll, weil du von Jesus geliebt wirst. Egal wie deine Gaben sind, wie deine Gesundheit ist, wie dein Alter ist, es spielt keine Rolle. Du bist ein von Gott geliebtes Kind. Und darum darfst du wissen, er wird um dich kämpfen. Und wenn da etwas zwischen dir wegkommt, dass Gott bei dir nicht mehr an erster Stelle ist, dass du irgendwie ein Abgöttli hast, das du pflegst oder das du pflegen willst, dann wird er aus tiefer Liebe, aus Zuversicht, wird er das schauen zu verhindern, wird er das schauen zu kippen, auch wenn es durch den Glutofen vom Elend muss gehen. Gottes Eifer ist nicht nur ein Ausdruck von seiner Liebe, sondern auch von seiner Wahrheit. Und das hat mich beeindruckt. Gott ist die Wahrheit. Der Herr Jesus sagt im Johannes 14, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und der Pilatus hat dann gefragt, was ist Wahrheit? Und dann hat er ihm können sagen, ich bin die Wahrheit. Aber Pilatus hat zu eine Augen gehabt für das. Aber wir dürfen das sehen und wissen. Und warum sage ich jetzt die Wahrheit? Das Haus da, oder sagen wir die Orgel, den Orgelbauer habe ich kennengelernt. Jetzt kann ich dem nicht sagen, ich habe die Orgel gemacht. Sonst bin ich ein Lügner. Sonst nehme ich die Ehre von etwas auf mich, das ich nicht gemacht habe. Wie manche tut heute Gott als Schöpfer auf die Seite stellen und sagen, ja, das ist einfach so, das ist Urknall, das ist Evolution, das ist selber entstanden und so weiter. Und dann machen wir einerseits Gott zum Lügner und wir stellen den Schöpfer von Himmel und Erde auf die Seite stellen. Und weil er die Wahrheit ist, wird er das so also nicht stehen. Er wird für die Wahrheit einstehen. Und da jetzt auch wieder. Er ist einerseits Liebe und auf der anderen Seite ist er die Wahrheit. Und die Eifersucht kommt in beidem zum Tragen. Und darum gefällt mir auch da die Stelle, wo wir sehen. Und jetzt könnte ich da wieder eine ganze Zeile der Stellen aufführen. Jesaja 42, 8. Ich bin der Herr, das ist mein Name und ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Aber nicht, weil es ihm nicht darum geht, dass er uns nicht etwas Gutes machen kann. Wenn du etwas Gutes entwickelt hast oder entworfen hast, darfst du die Ehre für dich nehmen. Und wenn du dann noch sagst, Gott hat mir die Weisheit und das Gelingen gegeben, ist das sehr schön. Das ist edel, weil von ihm kommt ja eh alles. Aber auf der anderen Seite ist auch die Aussage von Jesaja zeigt uns, weil er die Wahrheit ist, wird er das korrigieren, wird er dazu stehen. Die Wahrheit und Liebe gehören zusammen und nur dort, wo die Wahrheit ausgesprochen wird, kann die Liebe wachsen und gedeihen, hat ein Gottesmann gesagt. Der Ausspruch hat mir gefallen, der ist eindrücklich. Ich will zum letzten Punkt kommen. Gottes Eifersucht in seinen Kind. Wir haben sie jetzt angeschaut um seine Kind, um uns. Und jetzt Gottes Eifersucht in seinen Kind. In dir und mir Gottes Eifersucht. Der Paulus sagt im 2. Korinther 11, 2, ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Wie kommst du in die Gemeinde? Wie komme ich in die Gemeinde? Wichtig ist, dass es für mich stimmt, dass es mir passt, dass mein Umfeld gut ist. Rechts und links, das kümmert mich nicht so. Oder sehe ich, wenn es meinem Banknachbar rechts oder links nicht gut geht. Wenn ich merke, dass er bedrückt ist, dass er ein Problem hat. Der Paulus sagt, ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Heb ihm doch die Hand auf die Schulter und frag's, hast du ein Problem? Darf ich für dich beten? Hast du eine Not, ein Anliegen, das wir zusammen teilen wollen? Irgendein so ein Zeichen von der Liebe. Dass wir auch da den christlichen, den göttlichen Eifer, das Brennen für den Herr Jesus, dass wir das sehen. Oder deine Nachbarn, meine Nachbarn, die einen sind Muslim, gerade quer über. Die sind mir täglich ein Anliegen. Und ich muss sagen, der Aufwand, den die machen, für nichts, das ist unheimlich. Und wir beten alltag, dass Gott ihnen die Augen öffnet. Dass sie erkennen, wer er ist. Dass er nicht einfach ein Prophet ist, der noch mehr gemacht hat, wie das in der Bibel steht. Aber den Kreuzestod brauchen sie nicht, den glauben sie nicht. Sondern, dass sie sehen, er hat für uns gezahlt. Dass wir auch umeinander eifern für die Gemeinde, für die Aufgabe, für den Ort, wo er uns reingestellt hat. Der David Breinert, 1718, ist der geboren in den USA. Er ist eigentlich suchend aufgewachsen, aber hat den Glauben, so wie wir ihn kennen, hat er erst mit 21 gefunden. Er hat das Theologiestudium angefangen und dort hat es unter anderem liberale Theologen gehabt. Und dann hat er über einen oder zwei Mal eine Äußerung gemacht und hat gesagt, in dem Stuhl da ist mehr Geist, als das in dem Theologen ist. Und dann ist er von der Schule geflogen. Er hat sich nachher entschuldigt und er hat auch Dozenten gehabt, die ihn wieder hätten wollen ins Boot holen, aber er ist nicht mehr ins Boot geholt worden. Das war Schluss. Und da in Amerika damals schon eine Anstellung gefunden hat, ausser er hatte einen theologischen Abschluss gehabt, ist ihm die Türe zu gewesen in der Gemeindearbeit. Und dann sind Gläubige zu ihm gekommen und haben gesagt, geh du in die Indianermission. Er hat mit 21 bereits wegen der TB das erste Mal Blut gespeuzt beim Husten. Das war Standard.
Da ist er, hat er sich untersuchen, und der Arzt hat gefunden, mal, das geht gut, er könne die Indianermission. Er ist in die Indianermission. Mutterseelelei, über weite Strecken, der 25. Geburtstag, völlig allein, betet und gefastet den ganzen Tag und Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus genossen. Mit 29 ist er gestorben. Ein Leben, das brennt hat. Voll Eifer für die Menschen, die ihm Gott auf den Weg geleitet hat. Und er hat viele von diesen Indianern dürfen Wegweiser werden in die ewige Herrlichkeit. Und die Eifersucht, die da Gott zeigt, die wir von ihm gesehen haben, die mögen uns anstecken, dass wir die auch für uns nennen. Wo der David Breinert schwer krank war, fast nicht mehr können, die letzten paar Monate, ist er beim Jonathan Edwards, hat er können Logis haben, ist bei einem Freund, sie haben den Amt von Jugend an gekannt, ist er aufgenommen worden. Der hat eine junge Tochter gehabt, 18-jährig, und die hat hingebend, hat die den David gepflegt, im Wissen. Vater und Tochter haben es gewusst, dass sie von dieser TB angesteckt werden. Ein paar Monate später ist die 18-jährige Tochter ihm nachgefolgt, ist auch gestorben an TB. Vater und Tochter waren bereit gewesen, das Opfer dran zu geben. Der Herr Jesus hat für uns viel mehr gegeben. Und darum, wenn wir auch bereit sind, in die Eifersucht eingenommen zu werden, wo uns da aufgezeigt ist. Jetzt möchte ich einfach noch kurz die Frage in den Raum stellen, wenn du merkst in deinem Leben, dass nichts mehr da ist. Es ist bei mir kein Brennen mehr, das ist eine Gleichgültigkeit, das interessiert mich nicht mehr. Ich komme einfach noch, dass es nicht gerade auffällt. Dann bitte dich, mach's, wie es im Sendschreiben an Ephesus auch geschrieben ist. Tue Buße, komm wieder zurück und tue wieder die ersten Werke. Und die ersten Werke sind wieder anfangen, danken für das, was wir im Herr Jesus haben. Und dann wird er uns wieder zweckhelfen, dass wir dürfen ein Zeugnis sein, ein Wegweiser, brennend in der letzten Zeit zu seiner Nähe. Dass der Lohn von seinen Schmerzen von Golgatha gross darf werden. Amen. Ich bete noch. Herr Jesus, ganz herzlichen Dank für den Weg, den du gegangen bist bis ans Kreuz. Und danke, Herr Jesus, dass du auferstanden bist und beim Vater bist, also unser Hohepriester. Danke aber auch für den Namen, den wir jetzt miteinander dürfen anschauen, von deiner Eifersucht und dass es auch eine Charaktereigenschaft ist von dir, dass du es um uns, auch um mich geworben hast und immer wieder wirbst. Dass du uns nachgehst, dass du uns nicht einfach laufen lässt und die Arme verschränkt hast, sondern du hast die Herrlichkeit verlassen. Und herzlichen Dank, Herr Jesus, dass du uns, dass du mir immer wieder neu auch die Retterliebe kannst schenken für die Menschen, die um uns herum sind. Dass wir die unsterbliche Seele sehen und sie versuchen, für dich zu gewinnen. Mit dem gleichen Eifer, wie es auch an Paulus und andere vorangegangen sind. Danke, dass du an den weiteren Verlauf von diesem Tag bei uns bist und wir unter deinem Segen und unter deiner Führung dürfen sein. Amen.